Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Schön hier zu sein, wieder in Walle, in der Frühschicht. Ich freue mich sehr, dass wir mit unserer Serie weitermachen können durch das Markus-Evangelium. Letzte Woche war Nico hier und hat uns eingeführt in Kapitel 4, Markus 4. Und es ging dabei um die gar nicht so einfach, kommen wir gleich drauf, zu beantwortende Frage, wie man eigentlich zu seinem Glauben kommt. Wie entsteht Glaube eigentlich? Warum der glaubt und sie nicht oder andersrum? Ich werde das nicht alles nochmal wiederholen, aber wir sehen in dem Kapitel in Markus 4, dass Jesus praktisch da weitermacht bei diesem Gedanken. Er bohrt da noch ein bisschen tiefer, verfolgt noch ein paar Überlegungen und deswegen machen wir das heute auch. Wir gehen also in Kapitel 4 weiter, in Markus 4. Und diese Frage, wie das mit dem Glauben ist, wie man zu seinem Glauben kommt, wie Glaube überhaupt entstehen kann, die ist gar nicht so einfach tatsächlich, wie man das vielleicht so denkt. Vielleicht war das für dich nie eine große Frage, aber da sind sehr, sehr kluge Leute, die darüber nachgedacht haben und manchmal, wenn man ehrlich ist, auch etwas vorschnelle Antworten gegeben haben manchmal. Manche waren zum Beispiel der Meinung, das hat soziologische Gründe. Ja? Also letztendlich die Gesellschaft, deine Umgebung, Eltern, Lehrer, deine Kultur, deine Gesellschaft, deine Einflüsse, die prägen dich und irgendwie führt das dazu, dass du dann eben zum Beispiel, wenn du hier in Deutschland oder in westlichen Europa aufgewachsen bist, dass du, wenn du religiös wirst, wirst du Christ. So, wärst du in Indien geboren, wärst du wahrscheinlich Hindu geworden. Also soziologische Begründung für den Glauben. Das hörte man zum Beispiel damals so vor ungefähr 20 Jahren viel so aus der Ecke des sogenannten New Atheists, ich weiß nicht, wer die noch kennt, so Tenet, Harris und so weiter und Dawkins, mittlerweile schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Unter anderem hörte man dieses Argument. Aber schon vorher gab es andere, die sagten, ja, das ist ein bisschen zu einfach, man muss das vielleicht mehr psychologisch erklären. Das heißt also, ob nun manche überhaupt religiös werden und anfangen zu glauben oder nicht, das liegt eher so in dem Einzelnen selbst begründet. Also ein gewisser Jürgen Habermas, von nicht allzu langer Zeit gestorben, der sagte damals von sich aus selbst, also Religion schön und gut, ich selbst bin eher religiös unmusikalisch. Was er damit sagen wollte, war letztendlich, manche mögen Sport, ist halt so, manche mögen Musik und sind auch gut drin und manche sind halt religiös. Das ist irgendwie so eine sehr persönliche Sache und selbst wenn man wollte, man ist halt so, wie man ist, man kommt da gar nicht so raus. Je mehr man drüber nachdenkt, sieht man also, all diese Positionen werden auch immer wieder kritisiert. Und vor allen Dingen, wenn man sich Lebensgeschichten konkret anschaut, sowohl im Neuen Testament als auch vielleicht in unserer Umwelt, kommt man immer mal wieder darauf, dass man sagt, naja, so ganz passt das nicht. Also mir fallen immer wieder Leute ein, oder ich finde auch Leute in der Bibel, wo das gar nicht passt, diese ganzen Erklärungen, die irgendwie so ein bisschen zu kurz wirken, ein bisschen zu einfach. Das ist irgendwie komplizierter, muss ein bisschen tiefer bohren. Und deshalb gucken wir das mal uns an, was auch Jesus dazu weiter sagt. Wir steigen mal in unseren Text ein. Bevor wir das tun, wollen wir auf jeden Fall nochmal beten. Und wenn ihr könnt und möchtet, danke, könnt ihr mit mir aufstehen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns dein Wort gibst. Denn dein Wort ist tatsächlich, weil es gerade von dir kommt, das, was wir brauchen, um uns Wahrheit zu geben. Gerade in solchen Punkten, wo wir, wenn wir ehrlich sind, im Dunkeln tappen. Würdest du nicht sprechen, wüssten wir nicht weiter, müssten wir raten. Aber gerade weil du willst, dass wir die Wahrheit kennen, sprichst du. Und deswegen danke ich dir für dein Wort heute und wir bitten dich, dass du uns bereit machst, von dir zu hören, Herr. Amen. Amen. Ja, ich habe meinen ersten Gedanken, wenn ich mir den Text angucke, der Wille Gottes genannt. Der Wille Gottes, und es wird wahrscheinlich ganz klar, was ich damit gleich sagen will, der Wille Gottes. Wir schauen uns mal die ersten Verse an. Wir sind also in Markus 4, ab Vers 21. Weiter sagte Jesus zu ihnen, bringt man etwa eine Lampe in einen Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Nein, man stellt sie auf den Lampenständer. So gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbar zu werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Wenn jemand Ohren hat und hören kann, der höre. Achtet auf das, was ihr hört, fuhr Jesus fort. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden, denn wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wenn ich mir diesen Text so durchlese, besonders den Anfang, Vers 21, woran denke ich da spontan? Vielleicht, wenn ihr mein Semester seid oder vielleicht noch ein bisschen älter, dann ging es euch ähnlich. Also bei dem Lampe und das Bett stellen, wer dachte da auch an This Little Light of Mine? Also egal, was für Fragen ich stelle, irgendwie geht nie eine Hand hoch hier. Es ist wie in der Schule, toll. Obwohl hier sitzen ein paar mehr, ist ja klar, gut, egal. Kennt ihr das Lied zumindest? Ja, ein paar Leute nicken immerhin, okay. So, worum es dabei ging und irgendwann in den Mid-80ern war das bestimmt mal mein Lieblingslied auf irgendeiner Kinderfreizeit oder sowas, also für diejenigen, die des Englischen vielleicht nicht ganz so mächtig sind. Es geht dabei, gibt es auch eine deutsche Version, weiß nicht, aber es geht dabei um die Idee, also dieses kleine Licht in mir, lass es leuchten, ja, und stell es nicht unter einen, was ist ein Buschel, keine Ahnung, irgendwie so eine Art Behälter halt, ne? Also das, was hier steht, wird da aufgenommen, sondern lass es leuchten. Und ich dachte immer, ganz klar, super Lied, ist ja auch logisch, lass dein Licht leuchten, hast du vielleicht auch schon mal gehört, auch wenn du das Lied nicht kennst, wir sollen unser Licht leuchten lassen. Ein schöner Gedanke und wie gesagt, tolles Lied, aber ich glaube, das ist gar nicht das, was dieser Vers sagen will. Denn, wenn man sich das mal genauer anguckt, wer eigentlich zündet hier das Licht an? Wer will eigentlich hier Licht anmachen und Licht leuchten lassen? Das sind nicht wir, die Angesprochenen. Es gibt gute Gründe davon auszugehen, dass es eben nicht die Gläubigen sind oder die Jesus-Nachfolger, die hier angesprochen werden, sondern dass es Gott ist, der hier gemeint ist. Gott ist derjenige, der hier was anzündet. Jetzt könnte man sagen, Moment mal, vielleicht ein Einwand, fallen mir da nicht sofort ein paar Sachen ein, wie zum Beispiel Jesus selbst in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 14, sagt er dann sowas wie, ihr seid das Licht der Welt, also leuchtet gewissermaßen in der Welt. Stimmt, sagt er, aber wenn man das mal genau verfolgt, da sind ja sozusagen die ihm zuhören, die Jesus-Nachfolger, die Gläubigen, die sind selbst das Licht sozusagen, die sollen da nichts anzünden oder so, dann das Licht kommt woanders her, die sind selbst das Licht. Passt nicht so ganz in dem Teil. Viel wichtiger ist noch der Kontext in unserem Text hier in Markus 4, nämlich, und jetzt, ich werde nicht nochmal das von letzten Mal von Nico nochmal predigen, keine Sorge, hört euch das nochmal an, auf jeden Fall. Wie gesagt, es hängt eng zusammen. Aber wenn man sich den Kontext anguckt, was passiert direkt vor unserem Text in Markus 4? Da wirft der Vers 12 wahrscheinlich einige Fragen auf, wenn man sich das durchliest. Da haben wir hören, also warum erzählt Jesus Gleichnisse, ist die Vorfrage. Warum, kommt die Antwort, damit sie hören, aber nicht verstehen. Damit sie hören, das ist gemeint mit den Ohren, aber nicht verstehen, mit dem Kopf. Deswegen Gleichnisse. Und jetzt könnte man durchaus auf die Idee kommen, zu sagen, aha, will Gott etwa, dass wir nicht Erkenntnis bekommen? Will Gott irgendwie, dass wir da im Dunkeln bleiben? Entschuldigung, ich muss mal kurz mein Mikro richten hier, das rutscht mir immer vom Ohr. So. Will Gott, dass wir keine Erkenntnis haben? Und gerade um dieser Idee vorzubeugen, sagt Jesus jetzt also hier, Moment mal, macht man denn etwa ein Licht an, um es unter ein Bett zu stellen? Oder macht man etwa ein Licht an, um nicht etwa einen Raum zu beleuchten? Natürlich nicht, wissen alle. Das heißt also, warum hat Gott denn Jesus geschickt in die Welt? Warum ist Jesus denn überhaupt da? Ja, um Licht anzuzünden, um Erkenntnis, um Wahrheit, um Offenbarung von Gott zu schenken. Also diese Idee, dass Gott uns im Dunkeln lassen will, ist also schon mal der falsche Pfad. Darum geht es nicht, da müssen wir weiter nachgucken, um die Begründung genau zu erfahren. Aber ganz klar will Gott hier sagen, nein, Gott will sich nicht verstecken. Und dieses Gleichnis mit dem Licht soll zeigen, es ist gerade Gottes Wille, sich zu offenbaren. Es liegt auf Gottes Herzen, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn verstehen. Er will sich gerade uns zeigen, Gott will sich offenbaren. Deswegen ist Jesus ja gerade gekommen. Ich mache es mal ein bisschen persönlicher. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, oder jemand, den du kennst vielleicht, dass Gott dir manchmal fern ist. Vielleicht jetzt gerade gehst du durch so eine Lebenszeit und denkst, Gott, irgendwie fühlt sich das fern an. Wo ist er? Willst du vielleicht nichts von mir, mit mir zu tun haben oder so? Oder es kann sich so anfühlen, dass du Gott nicht verstehst und will Gott vielleicht irgendwie im Dunkeln bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kann sein, dass er sich irgendwie, so fühlt sich an, vor dir versteckt. Und Jesus sagt ja, nee, Moment mal, macht man etwa ein Licht an, um es unter das Bett zu stellen? Und was auch immer der genaue Grund dafür ist, warum du dich vielleicht manchmal von Gott fern fühlst oder etwas nicht verstehst, kann es viele Gründe für geben. Und ich kenne die Gründe nicht, aber eines weiß ich, dass der Grund nicht sein kann, dass Gott sich vor dir verstecken will, damit du ihn nicht erkennen kannst. Denn zündet man etwa ein Licht an, um es um das Bett zu stellen? Eines weiß ich ganz sicher, dass Gott sich nicht vor dir versteckt, weil er nichts mit dir zu tun haben will. Denn zündet man etwa ein Licht an, um das um das Bett zu stellen? Eines weiß ich ganz sicher, und das wäre eine Lüge, wenn du denkst, Gott kümmert sich nicht um dich, du bist ihm egal und er würde dir nicht hinterhergehen und es ist ihm ganz wurscht, was in deinem Leben passiert. Das ist eine Lüge, das weiß ich, denn zündet man etwa ein Licht an, um es unter das Bett zu stellen, und das ultimative Licht, das Gott angezündet hat, was er in die Erde, auf die Erde, in die Welt geschickt hat, ist Jesus selbst. Es ist sein Wille, dass du ihn kennst. Er will, dass du ihn kennenlernst. Er will sich dir offenbaren. Es gab damals, wie heute auch, vielleicht nicht ganz so bekannt, eine Menge Geheimlehren, die auch so durch die Bevölkerung wanderten. Es gab immer so die Idee, dass Leute sagten, wir haben Dinge erkannt, die sind ganz, ganz, ganz speziell, ganz besonders über die Welt und wie sie funktioniert und wie gesagt, Geheimlehren, ganz esoterisch und kryptisch und so. Und nur wenn du was ganz, wir weihen dich ein in diese geheime Lehre, wenn du was Besonderes bist. Ist nur für ganz wenige, die da Bescheid wissen dürfen. Ja? So ist Gott nicht. Gott ist niemand, der sagt, also wer zu mir gehört, das sind nur die ganz, ganz, ganz Besonderen. So. Gott sagt hier, ich will laut und deutlich sagen, wer ich bin. Er schickt Jesus in die Welt und er hat kein Interesse zu sagen, ein Geheimnis zu bleiben. Gott ruft es hinaus. Man könnte sagen, Gott hat sich in Jesus direkt vor unsere Augen gestellt. Und wer auch immer wissen will, wer Augen hat, der sehe, und wer Ohren hat, der höre, wer auch immer wissen will, wie Gott ist, so, bitte schau dir Jesus an. Ganz genau. Kein Geheimnis. Es ist Gottes Wille, dass wir ihn kennenlernen. Also, kein Geheimbund, das ist Gottes Wille. Mein zweiter Gedanke, wenn ich hier diesen paar Verse mir anschaue, ich habe es mal überschrieben mit die Kraft des Wortes. Also, wir haben uns anguckt, den Willen Gottes und die Kraft des Wortes. Wir lesen mal weiter ab Vers 26. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf. Ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Worum geht's hier? Zwei Gedanken möchte ich nur so rausstreichen. Das erste ist, Wachstum, lesen wir hier, ist unvermeidlich. Wachstum natürlich in Bezug auf das Reich Gottes, was Jesus hier erklären will. Wachstum ist Teil der DNA, könnte man sagen, des Reiches Gottes. Wie gesagt, Gottes Reich ist kein Geheimbund, ist nicht nur für irgendwie ganz, ganz besondere Reiche oder wie auch immer, keine Lampe unterm Bett und so weiter, sondern immer lauter, immer öffentlicher, immer größer. Gottes Reich soll wachsen. Allerdings sehen wir hier auch, nicht bis morgen, wahrscheinlich auch nicht bis nächste Woche, sondern das dauert. Ich finde diesen Vers 27a so toll, so faszinierend. Er legt sich schlafen, also dieser Bauer, und er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Wir wohnen direkt neben so einem Maisfeld. Und jetzt ist tatsächlich so die Zeit, wo da, man sieht es schon irgendwie, Pflanzen, die sind ungefähr so hoch jetzt gerade. Und für diejenigen, die in der Stadt wohnen, meist ist eine Pflanze, die ist grün. Kleiner Witz vom Land. Ja, ich weiß, vom Land. Liegenthal. So. Wenn ich mir sage, ich würde mir einen Lehnstuhl nehmen da jetzt, das Wetter ist schön, ich setze mich da ans Feld dran. Ich werde nichts sehen vom Wachstum dieses Feldes, die Pflanzen. Ich kann ihnen gut zureden und noch was. Ich kann sogar gießen, kann sogar helfen bei der Wärme. Da wächst nichts. Jedenfalls nicht sichtbar. Aber Ich kann wegfahren, zurückkommen, in Urlaub fahren, komme vielleicht zurück und stelle fest, ach Mensch, auf einmal sind die Dinger so groß. Und gerade Mais ist also, das Zeug explodiert ja auf einmal und wird dann auf einmal so groß, also wenn du einen Hund reinlaufen lässt, dann ist der verloren. Der findet den Weg nicht mehr raus. Die Dinger sind riesig, also hoch, 200 Meter, aus dem Nichts anscheinend. Nur wenn ich zugucke, keine Chance. So wie es hier heißt, man kann sich schlafen legen, man stellt, ein Tag folgt auf den anderen. Einfach so entsteht also das Wachstum. Man kann beim Thema Wachstum zwei Fehler machen. Man muss einmal die Pflanze einfach machen lassen. Was ich nicht machen darf, ist eine Pflanze reißen. Dann ist sie kaputt. Die wird nicht schneller wachsen. Ich kann sogar nichts tun. Wie gesagt, ich kann vielleicht ein bisschen Wasser und so, aber die eigentliche Kraft zum Wachsen, die liegt woanders. Ich kann nur zuschauen und irgendwann aufwachen und stelle fest, da ist was gewachsen. Was man nicht machen darf beim Wachsen, und das gilt jetzt gerade auch fürs Reich Gottes, man kann vielleicht, also ist meine Übersetzung jetzt so, man sollte nicht überbetonen. Wer Wachstum sagt, der hört vielleicht ganz schnell sowas Kapitalistisches irgendwie so, ja, Wachstum, immer mehr Wachstum, immer mehr Wachstum und zwar schnell und möglichst bald und so. Im nächsten Monat will ich Zahlen sehen. Nee, darum geht es hier nicht. Hier geht es vielmehr darum, dass Gottesreich ganz unvermeidlich wächst. Wenn dieser Same, dieses Korn, das, was hier gepflanzt wird, wenn es gesund und normal ist, das wächst unvermeidlich. Gottes Reich wächst, wir können es gar nicht aufhalten. Ich würde sogar sagen, man kann sogar, das ist vielleicht ein Zuspruch, das hängt gar nicht an unseren Fähigkeiten. Wir können gar nicht dagegen an. Gott lässt sein Reich wachsen. Jesus sagt an einer Stelle, also die Pforten der Hölle werden mein Reich nicht überwinden. Können sie machen, was sie wollen. Er baut sein Reich. Also wir müssen da weder Gas geben, in dem Sinne, das muss jetzt irgendwie ganz schnell sein. Gott baut sein Reich, aber auch nicht unterbetonen. Ja, Wachstum ist wichtig und Wachstum gehört zum Reich Gottes dazu, in jeder Hinsicht. Wachstum bedeutet auch Veränderung. Wachstum heißt, dass, wenn man bei dem Mais mal jetzt bleibt, der sieht dann eben nicht mehr aus, zwei Wochen später, wie er vorher ausgesehen hat. Das Reich Gottes verändert sich. Dort, wo das Wort Gottes, Evangelium, wächst, keimt gewissermaßen, Spuren trägt, verändern sich Dinge. Zu denken, ach Mensch, eigentlich ist doch ganz nett, wie es immer war. Lassen wir es doch einfach so, wie es immer war. Das ist auch nicht Reich Gottes. Also wir könnten es überbetonen und dran reißen. Wir könnten es unterbetonen und sagen, ach, wir machen einfach, wir richten uns ein auf keine Veränderung. Auch nicht richtig. Das Reich Gottes wächst. Es gehört zur DNA dazu. Die Frage ist natürlich, wie wächst das Ganze? Wie wächst es eigentlich, wie kommt es, dass Glaube sich vervielfältigt, wächst, stetig zunimmt? Tatsächlich ist die Antwort, wie man hier sieht, durch die dem Samen innewohnende Kraft, würde ich mal sagen. Dieses Wachstum entsteht also nicht durch Druck, nicht durch Gewalt. Gottes Reich entsteht nicht durch Manipulation. Gottes Reich entsteht auch nicht durch irgendwie Belohnungen oder sowas. Vers 28 sagt, ganz von selbst. Ganz von selbst. Moment mal, jetzt könnte man sagen, kleiner Einwand, hatten wir nicht vorhin gelesen, ein paar Verse vorher. Vers 23, wenn jemand Ohren hat, hören kann, dann höre er, achte auf das, was ihr hört. Wird da nicht gerade betont, dass also ein aktives Dazutun auf der menschlichen Seite zu dem kommt, was jetzt also mit dem Samen passiert? Absolut, das spielt eine Rolle. Wer Ohren hat, der höre. Also das ist leider eine Spur, die ich aus zeitlichen Gründen hier nicht verfolgen kann. Aber wir sind aufgefordert, aktiv hinzuschauen zu Jesus, zuzuhören, sich darauf einzulassen. Das ist so. Aber das Wachstum selbst liegt in dem Samen. Die Kraft, dass hier etwas entsteht, liegt nicht im Abwarten, liegt auch nicht im Wässern, sondern es liegt in dem Samen selbst begründet. Wir sind berufen zu sehen und zu ernten und mehr auch nicht. Dazwischen sehen, was das tut, also sehen mit E jetzt und H, was dieses Korn tun kann. Die Kraft zum Wachsen liegt in dem Samen selbst. Natürlich, manche sind dabei, ganz klar, sind da geschickter als andere, das wissen wir auch. Wenn es ums Sehen geht, Jeder von uns hat vielleicht auch Lieblingsprediger oder mal ein Buch gelesen, wo man sagt, meine Güte, wenn ich das könnte, ja, dann würde ich auch säen. Dann würden die vielleicht die Familienmitglieder, für die ich schon so lange bete, dann wären die längst gläubig oder, keine Ahnung, meine Kollegen, meine Nachbarn. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass die Kraft zu all dem im Wort selbst liegt, im Evangelium selbst, in dem, was wir aussehen. Es kann sein, dass ein gewisser Teil des Stresses, den wir uns manchmal machen, mit dem Aussehen und mit dem Ernten, wozu wir hier berufen sind, vielleicht daran hängt, dass wir denken, wir müssten uns den Teil zuschreiben, für den wir gar nicht verantwortlich sind, nämlich für das Wachsen selbst. Wozu wir berufen sind, ist Sehen und Ernten, also Säen und Ernten. Ich muss deutlicher sprechen. Säen und Ernten. Und Säen, egal ob wir da nur super geschickt drin sind, wie unsere Helden oder nicht so sehr, ist ja eigentlich das Einfachste der Welt. Und ich möchte keinem tollen Landwirt da Abrede tun, irgendwie sowas. Säen in diesem Bild hier ist ja einfach nur fallen lassen. Das können wir alle. Wir können was fallen lassen. Der Tollpatschigste unter uns kann was fallen lassen. Ja, spielt eine Rolle, wo wir das fallen lassen. Und das, wie gesagt, war letzte Predigt. Aber die Kraft für das Wachsen liegt in dem Korn selbst. Wir dürfen die Zuversicht haben, dass egal wo und wie, auf der Kanzel, im Kindergottesdienst, an der Tankstelle, wo auch immer, die Kraft liegt in dem, was wir weiterzugeben haben. Im Evangelium selbst, da liegt die Kraft. Und das ist eine unheimlich beruhigende Wahrheit, an die wir uns immer wieder erinnern dürfen. Die liegt nicht in unseren geschliffenen Worten, in unserer Geschicklichkeit, Dinge zu sagen. Das Evangelium selbst hat die Kraft. Paulus selbst formuliert das so in Römer 1, Vers 16. Zu dieser Botschaft, und dann meint das Evangelium, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Der Vers hat Luther verändert, das wissen wir. Die Kraft Gottes liegt im Evangelium, in dem Wort selbst, in dem, was wir fallen lassen, nicht in der Art und Weise, wie wir das tun. Hier dürfen wir vertrauen, einfach auf die Kraft des Evangeliums und uns nicht unter Druck setzen, dass wir Dinge hervorbringen müssten, die gar nicht an uns sind. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, dass die Leute, die wir da auf dem Herzen haben, wie gesagt, fallen lassen, hinsetzen, bei Bedarf mal wässern, okay, und dann auf Ernte warten und dem Samen zutrauen, was nur der Samen tun kann. Mein dritter Gedanke, ich nenne es mal ein unerwarteter Segen, damit schließen wir diesen Text mal, ein unerwarteter Segen. Ab Vers 30. Womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen? Also Jesus holt nochmal einen Vergleich raus jetzt. Fragte Jesus, mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es gleicht einem Senfkorn, das das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so viele Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Jesus gebrauchte viele solche Gleichnisse, um den Leuten das Wort Gottes so zu verkünden, dass sie es verstehen konnten. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber legte er alles aus, wenn er mit ihnen alleine war. In dem zweiten Punkt, den wir eben hatten, mit der Kraft des Wortes, Kraft des Samens, da lag der Fokus auf diesem automatischen Wachsen, wie gesagt. Das Ding wächst, ob du willst oder nicht, du hast es gesät und in der Kraft des Samens liegt sozusagen die Fähigkeit des Wachsens. Okay? Hier ist jetzt der Fokus woanders. Hier liegt der Fokus eher auf dem nicht auf dem automatischen Wachsen, sondern auf dem Ausmaß des Wachsens. Auf dem Unterschied, vergleich mal das kleine Samenkorn mit der riesigen Pflanze, die daraus wird. Und dann macht das noch ein bisschen extremer und sagt, wir nehmen mal das kleinste Samenkorn und dann guck mal, was für ein riesiger Baum daraus wird. Was wird da draus? Das finde ich so ermutigend, dass also wir uns klar machen dürfen, jedes kleinste Sätzchen, dass wir irgendwo fallen lassen und dem wir vielleicht gar nicht viel zutrauen. Jeder kleinste Hinweis auf Evangelium, auf die Tatsache, wir müssen nicht so lang und breit machen, aber dass Gott da ist, dass er diese Person sieht, dass er sie geschaffen hat, dass er sie liebt, dass er für sie gestorben ist, dass sie auf seinem Herzen ist und was auch immer. Jedes kleine Sätzchen, was wir vielleicht als tollpatschig empfinden, kann eine riesige Frucht bringen. Das ist ermutigend. Wir sollten niemals unterschätzen, wie groß die Kraft des Evangeliums ist. Warum eigentlich dieser Hinweis auf die Vögel an dieser Stelle? Wenn das ein Same ist, und auch das spielt ja im ersten Teil des Kapitels eine Rolle, aber in einem anderen Zusammenhang, noch ein Same ist, dann, und da kommt der Vogel an, der kann natürlich den Samen locker aufpicken. Gar nicht schwer. Der Vogel ist dem Samenkorn bei weitem überlegen. Hat der Vogel Hunger, ist der Same weg. Der Same kann noch nicht mal weglaufen vor dem Vogel. Der hat keine Fähigkeiten an sich. Er ist dem Vogel unterlegen. Wenn aber jetzt dieser Same keimt und wächst, wie gesagt, dann führt es dazu, dass er auf einmal, dass sie die Rollen vertauschen, sagt er hier, dass da sogar dieser Baum so groß wird, dass der Vogel jetzt auf diesen Baum angewiesen sein kann, zum Beispiel um sich ein Nest zu bauen, zu nisten. Der braucht Schutz, der Vogel, findet er auf einmal in dem Baum. Auf einmal haben sich die Rollen vertauscht. Es wird ganz anders, als es vorher war. Er bietet dem Vogel das, was er unbedingt braucht, was er sonst nicht haben könnte. Ich glaube, wir sollten niemals unterschätzen, was so jedes Sätzchen machen könnte im Herzen von Leuten, denen wir das Evangelium weitergeben. Unterm Strich, wenn du irgendwas mitnehmen sollst, bitte, aus diesen Versen, ist es, trau nicht dir zu viel zu, zum größten Evangelisten zu werden, sondern trau dem Wort Gottes zu, das Wunder zu vollbringen, Glauben zu wecken, zu keimen, etwas zu bewirken im Herzen von Menschen, wo du sagen könntest, im Leben könnte ich diese Person nicht überzeugen davon, dass Jesus sie liebt. Musst du auch gar nicht. Gottes Wort kann das. Der Same kann das. Das Evangelium kann das. Was wir tun sollen, ist sehen. Säen. Aussehen. Und das Ermutigende, was wir mitnehmen dürfen, immer wieder, gerade auch vielleicht, wenn sich Gespräche ergeben, ist, dass der eigentliche, der ultimative Same, wenn man bei diesem Bild mal bleibt, ist natürlich Jesus selbst. Der Same, der in die Erde gefallen ist, der gestorben ist, der sein Leben gegeben hat, aus dem, der auferstanden ist, aus dem viel, viel mehr dann, er war Gott, ist auch Gott geblieben, auch nach Verstehung, vor der Auferstehung, das meine ich damit nicht, aber der sein Leben gegeben hat, weil er eben gekommen ist, um zu zeigen, wie sehr du Gott am Herzen liegst. Und wie auch immer wir das formulieren, lasst uns Zutrauen haben, das, was Gott tun kann durch sein Wort, durch den Geist, was wir tun, was er tun kann, wenn wir säen und auf die Ernte warten können. Lasst uns gemeinsam beten, weiter für die Leute, die auf dem Herzen haben. Lasst uns nicht aufgeben, nicht müde werden, Gottes Wort das zuzutrauen, was es tun kann. Soweit.